der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkatt.
Präsentiert vom Medic Center Nürnberg.
Ja, hallo Freunde, hier ist der DocPod mit Doc Pablo.
Und mit Doc Falk.
Und wir sind tatsächlich schon in der 110. Folge unserer kleinen Medizin-Talkshow. Und wir bedanken uns natürlich bei euch, dass ihr uns so treu geblieben seid. Natürlich nur bei denen, die es sind. Und heißen die Neuzuhörer herzlich willkommen. Und Pablo, ich bin heute stinksauer auf dich.
Ja, weil du immer davon ausgehst, dass ich immer erreichbar bin. Und das ist nicht der Fall.
Genau. Ich finde es einfach schwer zu tolerieren, dass ein Mensch mit einem Handy länger als 10 Minuten nicht erreichbar ist. Dafür sind die Dinger da, wenn man irgendwie zusammenarbeitet, dass man sich abstimmt und dass man miteinander redet. Und deine komische Philosophie zu sagen, naja, ich habe das Handy, das klingelt, aber ich gucke nicht drauf und ich lese meine E-Mails irgendwie 3 Stunden später, nachdem sie gekommen sind, das finde ich in einer modernen Welt unerträglich.
Ja. Ja, und da versuche ich dich immer wieder zu korrigieren, dass das sozusagen deine Welt ist, in der du lebst und die auf andere zu projizieren, zu Problemen führt, weil es gibt viele Menschen, die in einer anderen Welt leben, wo beispielsweise ein Samstag ist.
Ja, ein Samstag ist ein Arbeitstag.
Wo nichts passiert. Ja, für viele ist ja Samstag heilig. Da ist also Familie oder schlafen oder spazieren gehen oder einfach nur.
Ja, aber das ist halt nicht in unserem Staat so. In unserem Staat ist Samstag ein Arbeitstag und allein der Sonntag ist frei. Das ist ja für mich schon immer so ein bisschen ein Problem. Aber es findet sich immer ein Dienst, der zu fahren ist. Aber der Samstag ist ein Arbeitstag und ich erwarte, dass jemand Samstag früh um 9 einfach erreichbar ist.
Ja. Ja, wie gesagt, also das ist sozusagen die Welt, in der du lebst.
Nein, das ist das Land, in dem ich lebe.
Ja,
genau. In dem Land, in dem ich lebe, ist der Samstag ein voller Arbeitstag.
Ja, genau. Ja, ist schön, kann ja sein. Mag ja sein. Ich lebe in einem anderen Land, in dem ich lebe. Ist es so, dass ich den Samstag genieße, entweder spazieren gehe, das Handy weglege, lange schlafe, irgendwas Nettes mache, mich lesend in die Ecke setze, die Zeit verstreichen lasse und tatsächlich, wenn das Handy dann klingelt, gehe ich natürlich hin und gucke, wer ruft an. Ah ja, der Falk ruft wieder an, es ist 9:30.
Geh nicht ran.
Und dann gehe ich nicht ran. Nee, und dann, wenn ich es halt mitkriege, gehe ich ja schon ran. Falk, das weißt du ja auch.
Ich habe dich in den letzten 2 Stunden ungefähr 10-mal angerufen und du bist eben nicht rangegangen.
Ja.
Und wegen dieser Fehlbarkeit muss ich dann immer meinen ganzen Tag umstellen, weil Herr Hagemeyer der Meinung ist, er muss um 12 keine Nachrichten mehr beantworten und er muss früh um 9 nicht ans Telefon gehen und du denkst dir so, das kann ja wohl alles nicht wahr sein. Mein ganzer Tagesablauf richtet sich nach einem Typen, der nicht in der Lage ist, unseren Lebensstil zu akzeptieren.
Ja, aber das ist so eine Übertragung und Projektion deines Lebens auf mich und das klappt halt nicht. Also das klappt doch nirgendwo. Also niemand.
Aber du zwingst mir doch dein Winterschlafleben auf.
Nein, das tue ich nicht, weil ich lebe meins und du lebst deins und wir treffen uns an der Schnittstelle, wo es möglich ist. Das heißt, wenn ich erreichbar bin, wenn ich jetzt gerade nicht spazieren bin mit dem Hund im Wald und das Handy nicht mit habe zum Beispiel oder wenn ich länger ausschlafe und so weiter oder wenn ich irgendwo lese und gerade in einem ganz spannenden Abschnitt des Buches bin
dann und da nicht aussteigen will. Dann lege ich das Buch weg und gehe ans Telefon.
So, dann bleibt das Handy halt aus, denn ich habe gelernt, ein Anruf ist eine Möglichkeit. Man darf rangehen, man muss nicht rangehen. Das ist kein Zwang,
der Alter, vom klingelnden Handy ausgeht. Kannst du in den Spiegel gucken?
Ja.
Furchtbar.
Und außerdem ist es Samstag. Hey, es ist Samstag.
Wir nehmen diesen Podcast am Samstag auf. Ihr werdet es mitbekommen haben.
So.
Und der Samstag ist ein Arbeitstag.
Ja.
Und ich finde allgemein, das weißt du ja, aber dass religiöse Gebräuche in unserem Alltag keine Rolle spielen dürfen, außer Weihnachten. Aber das ist ja eher ein anderes, ist ja eher ein Familienfest.
Ja, es hat sich auch bewährt, nicht? Es hat sich bewährt, am 7. Tage zu ruhen und
aber heute ist der 6.
Egal. Also wie man zählt, es ist wurscht. Es ist einfach ein Tag, an dem man ruht in der Woche. Und dieser 7. Tag ist einfach dafür da, sich zu besinnen, mal auszuklinken aus dem ganzen Wahnsinn, der uns umgibt. Und du bist ja noch jung und das musst du noch lernen.
Let's agree to disagree and let you go on your handy.
Du kannst mir eine WhatsApp schicken, vielleicht sehe ich die.
Die beantwortest du ja nicht.
Doch.
Ich habe es mal ausgerechnet. In den letzten 3 Monaten war die durchschnittliche Antwortzeit von dir auf WhatsApp 25 Stunden.
Das glaube ich
nicht. Das ist so, ich kann es dir zeigen. 25 Stunden.
Ja, finde ich aber noch ganz okay.
Also. Hagemeyer, du kannst mich mal. Wir wollen heute über ein anderes Thema reden. Und zwar über eins, das gar nicht so schön ist und wo ich mir dachte, da kann ich den Podcast auch nicht ohne dich machen, weil es geht um Sommerdepressionen. Ich war gestern bei einer älteren Patientin, die im schönsten Wetter, im schönsten Sonnenschein mir erzählt hat, dass sie so furchtbar depressiv ist und dann hilft das Medikament nicht und das Medikament. Und dann wurde von den vielleicht nicht so psychiatrisch bewandelten Ärzten wurden Medikamente einfach abgesetzt, die man gar nicht einfach absetzen darf. Und ich habe das Gefühl, dass das Thema Depressionen und auch insbesondere jetzt in der schönen Jahreszeit aus zwei Seiten immer noch so ein bisschen ein stiefmütterliches Thema ist. Und zwar aus der einen Seite, die da heißt Gesellschaft, wo man sagt, okay, reiß dich halt zusammen, pass ein bisschen auf, krieg dein Leben auf die Reihe. Und auch von Seiten vielleicht der Ärzteschaft so ein bisschen, wo einfach man sich, da schließe ich mich gerne mit ein, deutlich zu wenig Gedanken über die Pharmakotherapie macht. Und ich werde jetzt einfach mal eine vielleicht etwas provokante These in den Raum werfen, die aber aus 10 Jahren Erfahrung mit solchen Patienten kommt. Ich halte die Pharmakotherapie bei Depressionen und psychiatrischen Störungen für deutlich, deutlich wichtiger als die ganze Verhaltensgesprächs- und so weiter und so fort Therapie, weil ich glaube, mit letzterer kann man einfach nicht wirklich viel erreichen. Man kann auch, ich sage mal, Depression ist Diabetes im Hirn und man kann auch einen Diabetes nicht wegquatschen. Und jetzt kommst du.
Ja, also Sommerdepression ist ganz spannend, sehr unbekannt eigentlich und wie jede sogenannte saisonale Depression, also eine Depression, die regelmäßig kommt zu einer bestimmten Jahreszeit. Es gibt nämlich die Winterdepression, das ist eigentlich die, die man
ist immer kennt. Ist ja nachvollziehbar, kennt, kein Licht.
Nachvollziehbar ist. Oder die Frühjahrsmüdigkeit, ja.
Ist das auch eine Depression?
Auch eine Depression, wenn man so will, oder zumindest eine Verstimmung. Und das ist zu verorten, also fangen wir erstmal mit der Winter- und der Frühjahrsdepression an, weil dort im Winter oft das Licht ja weg ist. Ne? Also der Hauptgrund ist also der Lichtmangel. Und dadurch wird einfach das Gehirn weniger stimuliert und weniger angeregt. Deshalb gibt es ja auch die Lichttherapie, die positiv sich aufs Hirn auswirkt, um die Winter- und Frühjahrsdepression zu behandeln. Der Gag ist, in Abschnitten in Deutschland, wo sehr viel Schnee liegt, in Bayern zum Beispiel, ist die Winterdepression tatsächlich immer nur dann, wenn kein Schnee liegt, am stärksten.
Also, ach, hör auf, tatsächlich?
Ja, weil das Licht ja im Schnee reflektiert. Das heißt, wenn dann im Januar, Februar richtig viel Schnee liegt oder man in den Bergen ist, dann geht die Winterdepression auch wieder ein bisschen weg, ne? Weil da viel Licht ist. Also die Winterdepression ist in den dunklen Jahreszeiten, ja. Und deshalb ist sie auch im Frühjahr. Und jetzt fragt man sich natürlich, was ist denn mit der Sommerdepression? Und da gibt es eine spannende These, aber ich weiß nicht, ob die wirklich stimmt, ob sie wirklich wissenschaftlich untersucht ist, dass nämlich, weil so viel Licht da ist im Sommer, ja, die Hormone im Hirn sich eben zurückbilden. Also das Melatonin vor allen Dingen.
Na gut, ich weiß nicht, ob man die Depression nur auf das Vorhandensein oder die Abwesenheit von Licht zurückführen kann. Das
aber das ist schwierig. Das Ding, warum ist es saisonal? Ne? Und was sind die Rhythmen? Was sind die chronobiologischen Rhythmen? Und das ist der Gag, ist dass das Melatonin, was man ja auch mitverdächtigt, also ein ganzes Konvolut an Hormonen und endokrinen Phänomenen, Transmittern, die da irgendwie reinwirken in das Phänomen der Depression. Und da vermutet man, dass aufgrund des Überangebots an Lichts quasi, dass Melatonin sich quasi zurückzieht und deswegen das Depressive kommt.
Das ist ja auch eine spannende These.
Aber gut, alles Thesen. Der Gag ist, diese Rhythmen sind entscheidend. Also wir sind biologische Wesen, natürliche Organismen, die halt Dynamiken haben und auch die Depression ist eine kommende und gehende Phänomenologie. Das heißt, es gibt Phasen der guten Stimmung, der schlechten. Das kommt in Wellen. Das sind ganz unterschiedliche Verläufe.
Gibt es denn Menschen, die gar keine Depressionen haben?
Es gibt Menschen, die gar keine haben, ja genau. Es gibt auch solche, die immer in so einem depressiven Zustand durchgehend bleiben. Dann ist es so eine depressive Persönlichkeitsveränderung.
Okay.
Das gibt's auch.
Das ist ja interessant. Pablo, was du als Psychiater, wie siehst du denn die Frage der Therapie und der Therapie, die auch, wo man auch so ein bisschen gesellschaftlich sagt, okay, reiß dich zusammen und komm mal auf die Beine. Und das spiegelt sich ja so ein bisschen in dem Trend zu psychotherapeutischen Maßnahmen. Also das ist ja eigentlich auch dein Gebiet, so Verhaltenstherapie, Sprachtherapie und so weiter und so fort. Ich hingegen vertrete eher die Meinung, dass eine Depression mit derartigen Therapien und auch derartigen Einstellungen, also reiß dich zusammen und krieg dich mal wieder auf die Reihe, beizukommen ist, sondern ich vertrete die Therapie, ich vertrete die Theorie, dass man da primär wirklich eine Pharmakotherapie braucht, sprich Antidepressiva, da gibt es ja sehr gute mittlerweile, und das auch von Menschen, die sich damit auskennen, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass mit antidepressiver Pharmakotherapie zum Teil mehr Unheil angerichtet wird, als Dinge gut gemacht werden.
Ja, also es wird tatsächlich mehr Unheil angerichtet, weil man auch sehr viele blöde, negative Horror- und nebenwirkungsreiche Geschichten hört über diese Pharmakotherapie. Das ist leider das ist irgendwie die schlechteste Propaganda, die es gibt in der Medizin, die Angst vor diesen Psychopharmaka. Ja.
Das stimmt, ganz, ja. Ganz man blöd. Hat auch kein Problem, Blutdruckmedikamente zu nehmen, ne?
Ja. Oder auch, keine Ahnung, die Leute nehmen Viagra, ja, weil sie einen Ständer haben wollen und nehmen in Kauf, einen Herzinfarkt deswegen zu kriegen, ja.
Unwahrscheinlich also, bei Viagra, das hilft, wenn man einen Herzinfarkt hat. Das ist ein eher schlechtes Beispiel.
Aber wenn man weiß, dass die Antidepressiva keinen Herzinfarkt machen, dass man daran
macht Viagra auch nicht.
Ja, aber Viagra ist sozusagen die schlechten Stories, die um Medikamente kursieren.
Sind überbetont bei Antidepressiva.
Genau. So. Und das ist extrem überbetont und die Leute sind sehr, sehr ängstlich und natürlich fangen sie mit Medikamenten an, die leicht sind und gut verträglich und landen dann bei so erstmal pflanzlichen, die auch nicht ungefährlich sind.
Ja? Also, das ist, ja.
So. Und das ist alles ein großes, also man braucht wirklich einen Lotsen durch diesen Dschungel und da ist der Facharzt für Psychiatrie im Grunde genommen der qualifizierteste und natürlich auch die informierten Hausärzte und Allgemeinärzte auch, aber dann ist auch schon vorbei. Also man sollte wirklich sich zum Facharzt wenden und dem dann natürlich auch glauben. Ja, also es ist verrückt, dass man dann denen dann letztlich nicht glaubt, wenn die irgendwelche Empfehlungen aussprechen. Das ist nochmal eine andere Nummer.
Ja, das ist aber ja momentan so ein bisschen ein Trend, ne, dass man Fachmenschen nicht mehr glaubt. Ja, siehst du denn die Stellung von oder die Rolle von pharmakologischen Therapien im Vergleich zu diesen Therapien, ich jetzt mal weiche Therapien nenne, also Reden, Verhalten,
kognitive Therapie.
Ja, genau. Also, das, wo ich jetzt nicht so viel von halte, weil das die ganze Suppe.
Auch das, ja genau, aber auch da, das ist auch ein schlechter, wie soll ich sagen, ein Vorurteil, denn mittlerweile über die
Gespräche. Bin ja auch kein Fachmann.
Doch, die sind die Psychotherapeuten.
Nein, ich bin ja auch kein Fachmann, deswegen darf ich diese Vorurteile haben.
Richtig, ja genau. Aber das kann man auch korrigieren. Und zwar die Szene der Psychosomatik, ja, die ist da ganz, ganz groß und vorne dabei.
Da wiederum habe ich eine Ausbildung.
Ja, aber ich habe gehört, die Ausbildung war sehr lustig, die du hattest.
Ja, reden wir nicht drüber.
So, und man muss da auch eine gute Ausbildung haben. Und die Qualifikation hat man allemal dafür, denke ich, aber die eine gute Ausbildung bedeutet auch, sich mit den beispielsweise kognitiven Verhaltenstherapien auszukennen. Und die kognitive Verhaltenstherapie ist sozusagen die Benchmark in der Therapie von Depressionen und extrem wirksam. Weil man dort negative Selbstbilder korrigiert. Das heißt, alles, was wir negativ über uns meinen und behaupten, wird in der kognitiven Therapie korrigiert. Und dann haben wir ein positives Mindset irgendwann und das ist tatsächlich antidepressiv wirksam. Dazu gibt es auch Studien und das ist auch evident. Jetzt kommt aber der Gag. Wenn wir jetzt eine total schwere Depression haben, hilft das auch nicht mehr. Das heißt, wir müssen abwägen zwischen Pharmakotherapie und einer guten Gesprächstherapie.
Würdest du sagen, dass der Pharmakotherapie in der Behandlung der Depression eine sehr frühe Rolle entgegenkommt? Oder würdest du sagen, man sollte es erstmal ohne Pharmakotherapie probieren und dann mit Pharmakotherapie einsteigen? In der inneren Medizin ist es ja so, man fängt immer sehr frühzeitig an, um einfach Effekte abzufedern. Wie ist das bei dir in der Psychiatrie?
Ja, es gibt sehr unterschiedliche Stimmen dazu. Wenn man hängt aber vom klinischen Bild ab, das heißt, wie erscheint der Patient, wie ist die erste depressive Episode? Wenn die sehr heftig ist und sehr stark ist, dann sollte man tatsächlich auch mit dem Medikament beginnen. Wenn es aber so ein schleichender Prozess ist, wir nennen das ja heute Burnout, ne? Also wenn wir merken, durch Belastung,
können wir uns auch mal drüber unterhalten,
kommen wir nicht mehr so richtig in Gang, dann lieber kognitive Therapien, also Gesprächstherapie, mentale Therapie, das heißt, sich zu verändern im Denken und im Wahrnehmen und im Handeln. Das ist viel, viel wirksamer, sich zu korrigieren am Anfang. Und dann eben, es gibt also sehr gute Studien, wo man eben sagt, wenn die Ausprägung der Depression mittelgradig ist, ist das Medikament genauso wirksam, ganz spannend, wie eine gute Gesprächstherapie, wie Psychotherapie.
Das ist interessant. Die Studien gibt es in der inneren Medizin auch. Regelmäßiger Sport, sprich dreimal die Woche eine Dreiviertelstunde Aerobersport, sind genauso wirksam in der Therapie des Blutdrucks wie eine sehr hochwirksame Blutdrucktablette.
Ja. Das ist doch spannend. Diese Parallele war mir jetzt nicht so klar. Gilt das auch mit Blutzucker und so wahrscheinlich?
Ja, oder? Ja. Es ist tatsächlich offensichtlich so, dass viele Erkrankungen, egal ob jetzt nur psychiatrischer Natur oder internistischer Natur, schon auch einen nicht wegzudiskutierenden Lifestyle-Effekt haben. Ne?
Ja, ja. Bei der Psychiatrie ist halt so, das haben wir beim Blutdruck nicht, dass man psychotisch werden kann. Ja. Und da, das kann man auch als Depression zusätzlich noch bekommen und auch als Gemisch quasi psychotisch und depressiv werden. Und da hilft leider kaum eine Gesprächstherapie. Ja, also da ist sozusagen die Schwere der Depression schon erreicht und diesen Schweregrad muss man tatsächlich mit Medikamenten auch behandeln.
Was ist der Unterschied? Erklär es für unsere Hörer. Was ist der Unterschied zwischen psychotisch und depressiv?
Psychotisch ist, wenn man letztlich den Kontakt und die Wahrnehmung und den Ausdruck und das Verständnis über die Realität verloren hat. Also man nicht mehr weiß oder zumindest nicht mehr vernünftig interagiert mit der Realität und mit seinem Umfeld.
Aber das ist ja auch ein Ausdruck von Angststörungen zum Beispiel, ne?
Kann auch sein, genau. Weil man zusätzlich Dinge entwickelt, das Gehirn Symptome entwickelt, Dinge sieht, Dinge hört, Dinge wahrnimmt, Dinge denkt, Dinge befürchtet, also auch tatsächlich sehr ängstlich zum Teil die Menschen sind, weil sie Dinge befürchten, also auch paranoide Ängste haben, bedroht, verfolgt und so weiter zu sein, die nicht real sind und das einen extrem stresst und auch Drogen induziert beispielsweise, also wenn man Cannabis raucht, gerade unsere jungen Menschen, die immer wieder mal was reinschmeißen und dann psychotisch ängstlich werden. Und auch depressiv werden.
Bitte? Warst du nicht ein Fan von dem Zeug? Ich erinnere mich da an eine Doktor-TV-Folge.
Ja, da haben wir natürlich die Rollen aufgeteilt, dass ich quasi jetzt nicht total dagegen bin und du total dagegen bist. Aber dann am Ende saßen wir doch beide unterm Baum und waren etwas benebelt.
War total dafür. Ich erinnere mich.
Eine Wolke, die
Holle. Ich erinnere mich düster. Ja. Hello, Wolkchen.
So, und Angst ist Angst angesprochen. Angst ist immer überall dabei. Ja, Angst ist bei einer Depression mit dabei, bei einer Psychose, bei Sucht, überall. Und auch die kann man tatsächlich mit Medikamenten behandeln und da gilt dasselbe. Also eine gute kognitive Verhaltenspsychotherapie ist extrem gut wirksam bei Ängsten. Man muss sich den Ängsten stellen und dann die durcharbeiten. Und das ist oft genauso wirksam wie eine Tablette zu nehmen, im mittleren Bereich.
Und jetzt ist ja die spannende Frage, wirken die Medikamente, die man bei Depressionen gibt, genauso bei Ängsten zum Beispiel oder gibt man da wiederum andere Tabletten?
Ja, der Wirkmechanismus ist ähnlich. Es gibt unterschiedliche Zulassungen, es gibt auch Ergebnisse aus Studien. Es hängt so ein bisschen davon ab, welche Studien wie gemacht wurden. Beispielsweise wurden, ich nenne jetzt keinen Namen, aber ein Medikament, das genauso antidepressiv wirksam ist, wurde halt eher in Studien untersucht auf Angststörungen und dann hat es halt die Zulassung für Angststörungen bekommen. Aber man würde es genauso
Politikum auch dann
geben können. Ja, man würde es quasi off-label auch für Depressionen geben können und umgekehrt. Da muss man, off-label heißt also auf Entscheidung, dass der Facharzt entscheidet, also nicht die Zulassung entsprechend es anders zu geben. Und das ist sozusagen Alltagsjob des Psychiaters zu entscheiden, welches Medikament am besten passt.
Pablo, merkst du denn, dass wir heute gar nicht über Corona reden? Das ist doch auch mal irgendwie erfrischend, ne?
Was war Corona nochmal?
ist eigentlich die Inzidenz der Depressionen, also die Rate der Depressionen, in der Corona-Zeit gestiegen? Oder ist nur die Schwere der Depressionen bei den ohnehin schon Depressiven gestiegen?
Gute Frage.
Ja, finde ich auch.
Ich habe noch keine Studien dazu jetzt gesehen, keine Zahlen, gibt es sicher. Müsste ich mal recherchieren. Ich würde mal tippen, ja. Also Angst und Depressionen kann ich mir vorstellen, haben zugenommen, vor allen Dingen auch Existenzangst, die ja immer noch da ist für viele. Das nimmt sicher zu. Also im Rahmen der Belastungsreaktion kann sich daraus was Depressives entwickeln.
Okay.
Auch bei Kindern und Jugendlichen auch.
Zum Schluss unseres Podcasts diese Woche. Pablo, was würdest du ganz konkret denjenigen empfehlen, die merken, irgendwie fühle ich mich etwas depressiv, draußen scheint die Sonne, es ist gerade alles toll und trotzdem fühle ich mich nicht so glücklich, wie ich mich gerne fühlen würde. Was sind deine konkreten Vorschläge?
Ja, sich bewegen, körperlich aktiv sein, also wenn man nicht aus dem Bett kann, vielleicht dem Partner sagen, du schubst mich mal aus dem Bett, damit ich wieder rauskomme. Und dann so einen kleinen Tagesplan verfolgen, sich den Tag einteilen mit 3-4 Highlights, die als Ziel ansteuern und die abarbeiten und in Kontakt mit anderen Menschen kommen. Das ist ja jetzt mittlerweile auch möglich. Wir wissen, dass die soziale Deprivation, also den Abstand, den Social Distancing, dass das auch depressiv macht und umgekehrt macht es eben, ist es ein gutes Antidepressivum, wieder in Kontakt zu kommen mit anderen Personen. Das sind so die Empfehlungen, die man sicher machen kann. Bei einer leichten bis mittelgradigen depressiven Stimmung. Alles andere, wenn man wirklich festgetackert ist im Bett oder auf dem Sofa und daran denkt, dass das Leben scheiße ist und man nicht mehr leben möchte, zum Facharzt gehen.
In diesem Sinne, bleibt gesund.
Ja. Und wie immer, geht achtsam mit euch um.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.